Deutschlandfunk, Information und Musik.
In den letzten Wochen gab es mehrere bemerkenswerte Nachrichten zu China. Bemerkenswert war, dass die EU sich zu Sanktionen gegen China entschlossen hat, obwohl die Menschenrechtsverletzungen vor allem in der Provinz Xinjiang gegen die Uiguren seit Jahren bekannt und belegt sind. China reagierte darauf mit Wirtschaftssanktionen. Nun steht das Investitionsabkommen zwischen der EU und China auf dem Spiel. Dafür gibt es ein anderes Abkommen, das das Land mit dem Iran geschlossen hat. Ein Kooperationsvertrag sichert dem Iran chinesische Investitionen in Höhe von rund 400 Milliarden Dollar zu. Dafür exportiert der Iran Erdöl nach China. Matthias Nass ist internationaler Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit. Kürzlich ist sein Buch Drachentanz, Chinas Aufstieg zur Weltmacht und was er für uns bedeutet, erschienen. Ich habe ihn gefragt, warum die Sanktionen gegen Chinas Menschenrechtsverletzungen so spät kamen.
Weil sich die EU grundsätzlich natürlich nicht besonders leicht tut, Strafmaßnahmen zu verhängen. Es sind ja 27 Regierungen, die sich dort verständigen müssen und die haben unterschiedliche Interessen, gerade auch in Sachen China. Also es gibt einige Länder wie Ungarn beispielsweise oder Griechenland, die enge Beziehungen zu China haben und die nicht aufs Spiel setzen wollen. Und die muss man ja alle mit an Bord holen. Und dann gab es noch einen zweiten Punkt, in diesem Fall die EU. Und da übrigens vor allem Deutschland, auch die Bundeskanzlerin persönlich, wollte unbedingt ein umfassendes Investitionsabkommen unter Dach und Fach bringen. Das ist gerade noch Ende des Jahres gelungen, zum Ende der deutschen Präsidentschaft. Und ich glaube, vorher war an Sanktionen nicht zu denken.
Aber dieses Investitionsabkommen, steht das denn tatsächlich auf der Kippe? Also China hat ja doch ziemlich verschnupft reagiert auf die Sanktionen.
Das Investitionsabkommen könnte deswegen auf der Kippe stehen, weil sich einige der Sanktionen Chinas ja gegen Abgeordnete des Europäischen Parlaments richten. Auch gegen den grünen Abgeordneten Bütikofer zum Beispiel. Und das Europäische Parlament muss aber dieses Abkommen ratifizieren. Und das ist natürlich schwierig, wenn Sie ein Parlament erst mit Sanktionen belegen und dann erwarten, dass dieses Parlament das Abkommen ratifiziert.
Dieses System, dass es auf der einen Seite eben diese sehr ausgeprägten Handelsbeziehungen gibt und auf der anderen Seite dieses doch sehr unterschiedliche Wertesystem. Das lief ja im Prinzip über sehr viele Jahre parallel, ohne dass man sich da großartig dran gestört hat. Jetzt könnte man vermuten, nach dem, was in den letzten Wochen passiert ist, dass das Risse bekommen hat. Würden Sie das unterstreichen?
Ja, das ist sicherlich so. Ich glaube, viele Jahre lang war die Hoffnung hier groß, im Westen generell, dass China, das sich ja wirtschaftlich sehr modernisiert hat, in der Folge auch politisch liberalisieren würde. Und diese Hoffnungen sind nun wirklich enttäuscht worden. Und das kann man eigentlich beobachten, seitdem der jetzige Präsident und Parteichef Xi Jinping an der Macht ist. Seitdem hat sich die Repression in China deutlich verstärkt. Aber auch der Umgang mit dem Ausland ist im Grunde unfreundlicher geworden oder man kann sagen selbstbewusster geworden. China ist ja stärker geworden. Deswegen erleben wir im Augenblick auf der einen Seite ein sehr selbstbewusstes Auftreten Chinas, das aber manchmal fast anmaßend ist und einen entsprechenden Rückschlag China gegenüber auch in Europa.
Aber um nochmal auf diesen Dualismus zwischen den USA, den Vereinigten Staaten auf der einen Seite und China im Jetzt zurückzukommen, da hat sich ja doch eigentlich seit Donald Trump einiges beschleunigt. Jetzt macht der jetzige Präsident, amerikanische Präsident Joe Biden auch nicht unbedingt den Eindruck, als wolle er die China-Politik wesentlich verändern. Und die Bundeskanzlerin sagt, wir brauchen eine europäische China-Politik. Sehen Sie, dass da jetzt im Moment sehr viel in Bewegung ist, was möglicherweise für China vorteilhaft sein könnte?
Na, eher im Gegenteil. Also der Unterschied zwischen Biden und Trump liegt ja vor allem darin, dass Trump sich nicht nur mit China angelegt hat, sondern auch mit seinen eigenen Verbündeten. Und Biden hingegen setzt ganz auf die alten Allianzen, also vor allem, was Europa angeht, auf die NATO, aber auch auf neue Zusammenschlüsse in Asien. Biden will mit den Alliierten in der China-Politik zusammenarbeiten. Er möchte eine gemeinsame China-Politik des Westens. Und das finde ich auch richtig, dass wir Europäer den Chinesen nicht gestatten sollten, uns gegen die Amerikaner auszuspielen und umgekehrt. Allein wird Europa in dieser Auseinandersetzung gar nicht bestehen können und schon gar nicht einzelne europäische Staaten, auch nicht Deutschland.
Würden Sie denn die Einschätzung einiger Medien teilen, dass sich da ein neuer kalter Krieg anbahnt? Oder ist die Welt mittlerweile wirtschaftlich so komplex vernetzt, dass sich das letztendlich gegen alle Handelsinteressen richten würde?
Ja, das ist der große Unterschied zum eigentlichen Kalten Krieg zwischen dem Westen und der Sowjetunion damals. Die Sowjetunion spielte wirtschaftlich eigentlich gar keine wesentliche Rolle, während China heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist und vor allem ganz eng mit uns, mit den Europäern, mit den Amerikanern, im Grunde mit der ganzen Welt verknüpft ist. Also insofern kann sich der Kalte Krieg in dieser Weise nicht wiederholen. Es gibt auch nicht diesen starken ideologischen Gegensatz zwischen dem Westen und China, obwohl es natürlich einen Konflikt zwischen westlichen liberalen Demokratien und der chinesischen Autokratie gibt. Der Kalte Krieg ist in der Tat, das ist ein schönes Etikett, das man schnell aufkleben kann, ist aber doch etwas anderes und nicht direkt übertragbar auf diesen in der Tat aber sehr sich verschärfenden Machtkonflikt, der es wirklich ist.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, der ideologische Gegensatz ist gar nicht so groß, aber da würde ich mal sagen, dass die Menschenrechtsverletzungen dann letztendlich ja doch eine große ideologische Diskrepanz bedeuten. Also Richtig. Das Wertesystem der Europäer geht da mit dem Wertesystem der Chinesen dann doch nicht überein. Jetzt könnte man aber auch sagen, China hatte im Prinzip bis auf eine kurze Phase 1911, 1912 keine demokratischen Reformen und unsere Aufklärung ist 300 Jahre alt. Wie viel moralische Hoheit können wir uns in Bezug auf China leisten?
Also bestimmt keine Überlegenheitsgefühle oder Überlegenheitsdemonstrationen, das glaube ich auch. Zumal das ja keine kontinuierliche Entwicklung in Europa war. Es hat ja schreckliche Rückschläge gegeben. Die ganze erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war ja eine Abkehr von den Idealen der Aufklärung. Also da sollten wir nicht allzu selbstbewusst auftreten. Auf der anderen Seite hat es in China natürlich auch nach diesen ersten demokratischen Reformversuchen um 1911, 1912 herum eine falsche historische Entwicklung gegeben. Auch China wäre natürlich in der Lage gewesen, sich demokratischer zu entwickeln. Andere asiatische Länder zeigen das ja. Das interessanteste Beispiel ist natürlich Taiwan. Taiwan ist eine durch und durch chinesische Kultur und zeigt, dass sich chinesisches Erbe und Demokratie wunderbar vereinheitlichen lassen. Es passt wunderbar zusammen. Also Demokratie und chinesische Kultur müssen überhaupt kein Widerspruch sein. Und deswegen ist Taiwan so ein interessanter und konfliktreiches Beispiel in der jetzigen so aufgeladenen Atmosphäre zwischen dem Westen und China. Dieser Gegensatz zwischen Demokratie und autoritärer Herrschaft ist ja nicht unüberwindbar.
Der manifestiert sich ja im Prinzip gerade doch sehr sichtbar für uns an Hongkong, wo chinesische Führung jetzt eben eine radikale Wahlrechtsreform beschlossen hat und der Künstler Ai Weiwei auch mehr oder weniger resigniert festgestellt hat, dass die kleinen liberalen Freiheiten, die es noch gegeben hätte in Hongkong, dass die jetzt damit vernichtet wären im Prinzip. Also wie würden Sie das einschätzen?
Hongkong war ja 150 Jahre lang eine britische Kronkolonie und es war nie demokratisch regiert. Es war aber ein Rechtsstaat, es hat eine saubere Verwaltung. Insofern funktioniert es sehr gut, indem es wirklich Freiheits- und Bürgerrechte schützen. Und als absehbar wurde, dass Hongkong nach China zurückgehen würde, gab es ein Abkommen zwischen Großbritannien, also der ehemaligen Kolonialmacht, und China, in dem für 50 Jahre lang die Autonomie Hongkongs festgeschrieben werden sollte. Also die berühmte Formel lautete: ein Land, zwei Systeme. Und dieses Versprechen der Autonomie, das bricht China heute und mischt sich immer mehr in die internen Gegebenheiten Hongkongs ein und zerstört damit die Freiheitsrechte. Wie gesagt, Hongkong war nie eine demokratische Gesellschaft, aber es war eine Stadt, in der die Leute freiheitlich leben könnten. Und das geht heute leider verloren.
Das Interessante ist ja vielleicht, dass China eigentlich keine großen geopolitischen Strategien entworfen hat, sondern im Prinzip auf die Gebiete pocht, die historisch gesehen immer zu China gehört haben. Das gilt ja auch für das südchinesische Meer. Und für uns Europäer sieht es möglicherweise auch so aus, als ob es da relativ wenig Gegenwehr geben würde. Würden Sie das auch so beurteilen?
Also alle anderen Staaten, die um das südchinesische Meer herumliegen, wie Malaysia oder die Philippinen oder Vietnam, Indonesien, sind wirtschaftlich total von China abhängig. Für alle diese Länder ist China der größte Handelspartner und einer der wichtigsten Investoren. Und deswegen ist der politische Spielraum dieser Länder natürlich unglaublich begrenzt. Sie können sich im Grunde gar nicht mit China anlegen. Deswegen sind aber alle diese Länder auch so interessiert daran, dass die Amerikaner in der Region präsent bleiben. Und im Grunde die Idealkombination für fast alle dieser südostasiatischen Länder rund um das Südchinesische Meer lautet: Amerika soll für die Sicherheit sorgen und China für den Wohlstand. Man möchte sich nicht auf eine Seite schlagen müssen, entweder auf die Seite Chinas oder die Seite Amerikas.
Für wie viele Länder gilt das denn außerhalb dieser Region? Also China ist ja eben auch sehr aktiv in Afrika, hat mit dem Seidenstraßenprojekt eben auch ein Projekt, das bis Europa reicht. Also wo sehen Sie die Gefahr der wirtschaftlichen Abhängigkeit von China auch noch?
Die wächst fast rund um den Globus, wenn man das so sagen darf. Also ein sehr interessantes Beispiel im Augenblick ist Australien, dessen Wirtschaft sehr, sehr stark von China abhängig ist. Ein Drittel der australischen Exporte geht an China. Und als Australien jetzt kürzlich eine unabhängige Untersuchung des Ausbruchs der Corona-Krise in China forderte, hat China sehr heftig reagiert und viele dieser Exporte fast eingestellt. Also mit anderen Worten, es bestraft Länder auch durchaus, die wirtschaftlich von ihnen abhängig sind, indem es politisch interveniert. Das könnte auch europäische Staaten betreffen.
Also ja, Italien und Griechenland sind ja durchaus mit ihren Häfen eben auch.
Richtig, Griechenland vor allem, ja.
Piräus, der Hafen, der von vielen chinesischen Schiffen dann angesteuert wird und der in chinesischer Hand ist im Prinzip.
Ja, das ist so. Und deswegen reagieren diese Länder manchmal auch vorsichtiger, wenn es zum Beispiel um die Frage von Sanktionen wegen der Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang geht. Man ist sich dieser Abhängigkeit schon bewusst, aber wie gesagt, davon sind auch wir nicht frei. Unsere Automobilindustrie ist inzwischen vollkommen abhängig vom chinesischen Markt. Volkswagen produziert in China viel mehr Autos als in Deutschland, ungefähr 40% der gesamten Produktion. Also auch da gibt es eine große Abhängigkeit inzwischen. Nur, es gibt eben eine beiderseitige Abhängigkeit. Wir sind für China auch ein ganz, ganz wichtiger Markt, ein ganz wichtiger Technologielieferant. Und deswegen sollten wir uns auch nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern genauso selbstbewusst unsere Interessen, aber auch unsere Werte vertreten, wie wir es tun würden, wenn wir vielleicht etwas weniger wirtschaftlich von China abhängig wären.
Der Journalist Matthias Nass, internationaler Korrespondent der Zeit, über China und seinen Willen zur Macht. Deutschland und Japan, das berichten japanische Zeitungen heute, planen ein Treffen Mitte April, um über einen freien und offenen Indo-Pazifik zu beraten, der auch das südchinesische Meer einschließt.